Herzlich willkommen bei Lange Rede, kurzer Sinn. Warum verkaufen so viele kluge Menschen ihre Leistung zu billig und wundern sich dann, dass ihr Business sie auslaugt? Was, wenn das eigentliche Problem nicht der Markt ist, nicht der Kunde, nicht die aktuelle Wirtschaftslage, sondern der fehlende Mut, den eigenen Wert klar zu benennen? Mein heutiger Gast beschäftigt sich genau damit seit fast über 3 Jahrzehnten. Er spricht über Preise nicht als Zahl, sondern als selbstverständlich mit der dazugehörigen Klarheit. Er schreibt ein Buch nach dem anderen, produziert einen Podcast mit hunderten Folgen, steht auf Bühnen, trainiert Unternehmerinnen und Unternehmer, zeigt dabei etwas sehr Unbequemes. Wer zu billig ist, wird nicht öfter gebucht. Er wird nur weniger ernst genommen. Roman Kmenter ist Preis- und Wertstratege, Unternehmer, Autor und jemand, der es schafft, Klartext zu sprechen, ohne laut zu werden. Heute sprechen wir darüber, warum Preisgestaltung nichts mit Kalkulation und alles mit Persönlichkeit zu tun hat. Und warum ein Expertenbuch für Roman die beste Visitenkarte ist. Roman, schön, dass du da bist.
Hallo Monika, nach dieser tollen Anmoderation, was soll ich da noch sagen? Ich freue mich auch, da zu sein hier bei dir und über das Thema oder die Themen zu sprechen, die mich am allermeisten beschäftigen, so beruflich.
Du, bitte verrate mir, ich kenne dich ja mittlerweile schon sehr lange und auch, glaube ich, sehr gut, aber meine Hörerinnen kennen dich nicht. Und für mich bist du ja wirklich eine Art Maschine. Über 400 Podcast-Folgen, du schreibst ein Buch nach dem anderen, du hältst Keynotes, du trainierst. Was treibt dich wirklich an?
Ich bin ein extrem kreativer Mensch. Wo das herkommt, weiß ich nicht genau, genetisch möglicherweise. Und habe daher permanent Ideen zu den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und wenn die Ideen da sind, dann dringen die heraus und verlangen, umgesetzt zu werden, was dazu führt, dass ich einerseits viel mache und viel umsetze und gleichzeitig aber auch oft selbstkritisch betrachtet zu viele Ideen auf einmal angehe und dann nicht eine Idee für ein Buch habe, sondern 5 Ideen für 5 Bücher und dann 3 gleichzeitig anfangen und schreibe und 2 verhungern dann mal zwischendurch und 1 wird geschrieben und. Also das treibt mich an. Ich habe einen unglaublichen Drang zu schaffen, Dinge zu schaffen.
War das immer schon so?
Ich glaube, das war wahrscheinlich immer schon so. Ich habe ganz früher zum Beispiel Musik gemacht, Musikkabarett, habe getextet, gesungen, also zuerst so Pop-Rock, Jugend, Bands, ich war immer schon der die Texte gemacht hat, der die Projekte aufgestellt hat. Und später dann Musikkabarett, auch da. Also es war, solange ich denken kann, hatte ich schon immer viele spannende Ideen. Und es hatte meistens was mit Text zu tun. Also Text ist schon mein Medium auch, ja.
Okay, also Sprache hat dich fasziniert.
Sprache hat mich fasziniert, ja. Geschrieben, gesprochen, in jeder Variante.
Und bitte verrate mir noch, weil das weiß ich gar nicht, bin ich drauf gekommen in meinen Vorbereitungen. Aus welcher Welt kommst du? Ich weiß, die letzte Welt war bei einem Autohersteller im Marketing, aber erzähl ein bisschen über deinen Werdegang, bitte.
Ja, kurz Durchlauf. Ich habe Gymnasium gemacht, Matura, dann Wirtschaft studiert auf der Wirtschaftsuni in Wien, habe BWL abgeschlossen, dort bin dann... Muss ich nachdenken, wo bin ich denn gelandet? Ja, bei der NCR als erstes. Okay. Computer-Großprojekte-Verkauf. Okay. Eigentlich gar nicht meine Welt. Viel zu viel Technik. Viel zu wenig Kommunikation irgendwie damals und viel zu viel Technik. Habe dann über Zwischenstationen von 2, 3 kleinen Unternehmen, wo ich dann relativ schnell auch so Standortleitungen so gehabt habe in Österreich. Möbelbranche war das. Okay. Genau, Möbelbranche. Schöne Branche, weil viele schöne Produkte, viele schöne Dinge für Designermöbel und so Sachen. Und bin dann, und das war ein ziemlicher Glücksgriff, bei Samsonite gelandet und war dann 8, 9 Jahre bei Samsonite. Zuerst für Österreich verantwortlich und dann ganz zum Schluss dann von Köln aus für Drittel Europas. Wollte dann zurück nach Österreich, wieder mal. Bin dann bei Opel gelandet, habe dann relativ, als Head of Marketing, habe dann relativ festgestellt, es ist zwar eine gut dotierte Position, aber definitiv nicht meine Welt.
Hab du meinst die Autobranche?
Ich habe kein Benzin im Blut und das sind lauter Benzinbrüder. Ich fahre gern Auto und auch schöne Autos, aber ja, also so. Und das war aber auch gut so, weil man mich dann selbstständig gemacht. Also man braucht ja oft im Leben so ein Weg von und ein Hinzu, damit es funktioniert. Irgendwas, wo man sagt, das will ich machen, aber auch irgendwas, wo man sagt, das will ich nicht oder nicht mehr. Und wenn beides zusammenkommt, ist es ideal.
Kannst du dich erinnern, wann das genau war? Wie lange bist du jetzt schon selbstständig?
Ja, ich habe Anfang 2002 bei Opel gekündigt.
Okay.
Also schon ziemlich lang.
Ja, sehr, sehr lange. Und dieses Selbstständigsein, war das, weil du gesagt hast, nein, du möchtest nicht für jemanden anderen mehr arbeiten, du möchtest, wie man so klassisch sagt, dein eigener Chef sein? Oder was war dein Impuls, sich für die Selbstständigkeit zu entscheiden?
Ja, es war tatsächlich beides. Mich haben damals schon so Vertriebstrainings irgendwie begeistert. Ich habe bei Samsonite schon die Samsonite Akademie gegründet, die zuerst in Deutschland ausgerollt habe, weil das war mein Land quasi, also das, was ich zu verantworten hatte. Und dann ein bisschen in Österreich und dann hat sich das ein bisschen über Europa verbreitet, auch andere Länder haben es dann übernommen. Und das war damals halt so Produkt mit ein bisschen Verkaufstraining abends für die Lederwarenhändler, so
okay. Vollkommen
unbedarft aus heutiger Sicht, aber doch gut. Und bin dann tatsächlich im Gewinn damals, Wirtschaftszeitschrift, die haben mir Franchise-Konzepte vorgestellt und bin dann auf ein Franchise-Konzept im Bereich Vertriebsführungskräftetraining gestoßen und war dort dann, habe dort quasi angeheuert als Franchise-Nehmer, weil Franchising zum Start in die Selbstständigkeit ist ja doch ein bisschen, macht es ein bisschen leichter und war dort so erfolgreich in Österreich zuerst, habe dann in Deutschland quasi von Null begonnen, habe das System nach Deutschland exportiert, war wieder ein paar Jahre in Deutschland und bin dann halt nach Jahren weg dort und habe mein ganz eigenes Ding dann gemacht, gemeinsam mit meiner Frau auch in gewissen Bereichen und sonst auch meine eigenen Dinge, genau, also so. Sprich, das war das eine und das Zweite war, das bei Opel hat mich nicht gefreut. Und das hat mich, ich wollte dort weg und das andere war halt aktiv und dann ist halt zufällig zusammengekommen und dann funktioniert es motivatorisch am besten. Wenn du etwas hast, was du nicht mehr tun willst und gleichzeitig etwas, was du tun willst, dann ist leichter.
Und deine Disziplin kommt auch noch dazu, dass es zu diesem Erfolg auch geführt hat.
Naja, man muss schon was tun auch, sage ich mal so. Ja.
Aha. Gut, weil das würde mich jetzt sehr, sehr wundern, wenn du, wenn der Erfolg einfach nur vom Himmel fällt, weil das bei dir definitiv nicht. Ja, das muss ich auch sagen. Das, was ich bei dir so spannend finde, ich weiß jetzt gar nicht, ob du meinen Podcast, alle Folgen schon durchgehört hast, aber dein Name ist schon einmal in der Folge mit dem Georg Wawschinek gefallen, der dich als Mr. Price bezeichnet hat, ja. Und ich habe auch schon von vielen anderen Leuten gehört, Roman Kmenter wird absolut als der Experte für Pricing, also Preise gestalten, sich richtig zu positionieren mit Preisen, immer wieder genannt. Und das, was mich so sehr interessieren würde, du hast ja mit so vielen Unternehmen, Unternehmerinnen auch zu tun, ja. Und wo siehst du aus deiner Erfahrung den wahren Grund dafür? Liegt es am Markt oder beginnt das Problem viel früher, nämlich bei der Art, wie Menschen ihren eigenen Wert bzw. den Wert ihres Produktes einschätzen? Wie empfindest du das?
Gute Frage. Preis ist ein Thema, das viele meinen, ja, Preis kommt irgendwie ganz am Schluss, man hat ein Produkt oder eine Leistung und dann gibt es einen Preismakel drauf. Falsch, Preis beginnt ganz, ganz, ganz am Anfang. Erstens mal schon, man muss jetzt ein bisschen differenzieren, bin ich ein Unternehmen, das vielleicht Produkte verkauft, sowas wie Autos oder, keine Ahnung, Fenster oder Bierkrüge, oder bin ich Dienstleister, selbstständig, vielleicht sowas wie Berater, Coach, Trainer, aber auch Fotograf oder Steuerberater. Zwischen Dienstleistung und Produkt ist schon ein gewisser Unterschied. Aber es beginnt in jedem Fall ganz am Anfang, nämlich, du hast es schon erwähnt, zum Beispiel bei der Positionierung. Positionierung ist extrem entscheidend für den Preis, wie viel ich verlangen kann, seriöserweise, und wie viel ich auch schaffe, durchzusetzen. Weil je besser man positioniert ist auf einen Punkt, auf ein Thema, umso glaubwürdiger ist man. Und wenn man glaubwürdiger ist, kann man mehr verlangen. Ich bringe mal das Beispiel, wenn ich jetzt bin irgendwo unterwegs und habe vielleicht Rückenschmerzen, quälende Rückenschmerzen, und da muss irgendwie was passieren. Und dann schaue ich vielleicht in Google Maps und schaue, da gibt es 3 Masseure in der Ecke, alle gleich weit, alle machen einen vernünftigen Eindruck, ich kenne die alle nicht. Und das eine ist das Massagestudio Meier und das zweite ist das Massagestudio Müller und das dritte ist das Rückenschmerzzentrum. Und jetzt habe ich Rückenschmerzen. Naja, was spricht mich mehr an? Vermutlich das Rückenschmerzzentrum. Dann checke ich das mal ab. Die ersten beiden verlangen, ich keine Ahnung, was man für, bin nicht so der Massage gehe, aber sag mal 60 Euro die Stunde.
Bis sehr günstig, 130 sind schon mittlerweile.
So, okay, na gut. Sag mal, echt 130? Ja? Na, bei uns am Land gibt es noch so die 60. Also, okay, ja, so, 60 Euro die Stunde und das Rückenschmerzzentrum verlangt vielleicht eine 130. Mhm. Jetzt habe ich echt Rückenschmerzen. Die Chancen sind ganz gut, dass ich zum Rückenschmerzzentrum trotzdem gehe. Und das hat nichts damit zu tun, dass der den Preis irgendwie besser kommuniziert, sondern dass er schon mal grundlegend anders positioniert ist. Er ist glaubwürdiger. Allein schon durch den Namen, obwohl ich den nicht kenne. Könnten die anderen besser sein, was Rückenschmerzen angeht? Ja, vielleicht. Ich kenne die ja alle nicht. Aber das Zutrauen habe ich dann doch eher zu dem Rückenschmerzzentrum. Und das lässt sich ja übertragen auf alles Mögliche.
Das heißt, verstehe ich dich da richtig? Du bist der Meinung, dass wenn man in die Selbstständigkeit geht, ja, egal jetzt ob als Solopreneur oder wenn man ein Unternehmen startet, der erste wichtige Punkt ist die Positionierung und auch seine Zielgruppe zu kennen und diese Positionierung schon im Namen sichtbar zu machen?
Ja, das ist die Grundlage aus meiner Sicht so ungefähr für alles, die Positionierung. Mhm. Und Zielgruppe kennen heißt, geht damit einher. Und ja, die Positionierung sollte sich idealerweise im Namen widerspiegeln, im Logo, selbst in den Firmenfarben. Weil, sag mal, wenn ich jetzt Coach werde, ein Führungskräftecoach, dann macht es ja einen Unterschied, ob ich Führungskräftecoach für, vielleicht gibt es ja, für weibliche Vorstände bin oder einfach Führungskräftecoach ganz generell. Weil wenn ich für weibliche Vorstände Führungskräftecoach bin, dann schaut mein Logo vielleicht ein bisschen anders aus und hat vielleicht andere Farben, wie wenn ich so generell oder für Männer. Also spielt ja alles eine Rolle. Spannende ist ja, dass die Leute oft der Selbstständigkeit falsch anfangen. Als Erste, wo man sich beschäftigt, sehr oft, stelle ich mir wieder fest, ist, ich mache mich selbstständig, ich brauche ein Logo. Ich brauche einen Firmennamen und ein Logo. Und dann werden Stunden und Tage verwendet, um Logo und Firmennamen zu finden, was viel zu früh ist. Solange keine Positionierung da ist, macht das keinen Sinn, weil ich gar nicht weiß, wo es passen muss.
Was ich jetzt gar nicht weiß, arbeitest du noch in 1:1, was Positionierung anbelangt, mit Menschen zusammen? Oder bist du wirklich jetzt nur mehr Trainer für größere Unternehmen?
Nein, ich mache viel mit größeren Unternehmen, Vertriebs, Teamentwicklung, solche Sachen, aber arbeite auch immer wieder 1:1, ja. Gerade was Positionierung und solche Dinge angeht, ja.
Okay. Also ich stimme dir hundertprozentig zu und ich hätte mir viel Zeit erspart. Du weißt, ich habe vor 25 Jahren mich selbstständig gemacht in der Finanzbranche und ich hatte keinerlei Positionierung, sondern ich war halt der Meinung für jeden und auch im Pricing. Und ja, diese klare Positionierung ist mir ja erst in den letzten 8 Jahren gelungen, ja, und ich sehe, was es für einen Unterschied macht. Und ich danke dir auch so, dass du das so klar ansprichst, weil du bist für mich eine Koryphäe, was das anbelangt. Und ich denke, dass unsere Hörerin auch unbedingt, wenn sie den Gedanken hat, sich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen, sich mit der Positionierung als Erste auseinandersetzen sollte.
Ja, unbedingt.
Ja. Du sagst oft, mehr Wert statt weniger Preis. Was meinst du genau damit?
Wenn man meine Podcast hört oder Bücher liest etc., ich stelle fest, ich werde manchmal missverstanden oder ich könnte missverstanden werden. Manche meinen ja, meine Botschaft ist Preis erhöhen. Nein, das ist nicht die Botschaft, sondern die Botschaft ist Wert erhöhen, weil wenn der Wert nur hoch genug ist, wird der Preis irrelevanter, wurschter, wenn man so sagen kann. weil der Kunde, wir alle automatisch immer abwägen, Preis gegen Wert. Was kostet was, was ist was wert? Jetzt ist der Preis ein zumindest gut festmachbarer Begriff. Der steht auf einer Liste, auf einem Angebot, auf einem Preiszettel oder so. Der Wert ist schwierig zu greifen und zu definieren. Ja, was ist der Wert? Der entsteht im Kopf des Kunden. Das heißt, je besser ich es schaffe, den Wert im Kopf des Kunden zu steigern, umso mehr Spielraum habe ich mit dem Preis. Das heißt, Preis erhöhen ja, aber Schritt 1, Wert erhöhen. Und dann kann ich den Preis nachziehen.
Verstehe ich. Ich möchte aber da wirklich ein bisschen auch mit dir in den Diskurs gehen, ja, weil es auch mir heute noch passiert, dass ich sehr wohl eine sehr fantastische Unternehmenspräsentation in einem Kennenlerngespräch mache. Ja, ich habe einen Leistungskatalog, ich fokussiere sehr stark auf den Nutzen meiner Kundin in einer Zusammenarbeit mit mir. Ja, stelle natürlich auch dann vor, wie mein Preis oder ich sage immer, wie viel sie in eine Zusammenarbeit mit mir investieren. Und was ich aber schon spüre, dadurch, dass mich die Person ja nicht kennt, mein Gegenüber nicht kennt, ja, kann sie das so schwer greifen. Ja. Und was für mich so spannend ist, diejenigen Personen, die mit mir dann schon zusammenarbeiten, sagen wir dann meistens im Folgejahresgespräch, nachdem sie mich dann schon ein Jahr lang in der Beratung oder in der Betreuung erlebt haben, Frau Maximilian, Sie müssen Ihre Preise erhöhen, Sie sind viel zu günstig für das, was Sie leisten. Und hast du hier einen Tipp, wenn jemanden ja noch gar nicht kennt?
Ja. Mehrere. Erstens mal, gerade im Dienstleistungsbereich, wenn du schaffst, das, was du tust und dich im Grunde als Dienstleister bist es ja du, ja, du bist ja mit deiner Dienstleistung engst verwoben, vorzuverkaufen, dann ist das Erstgespräch nicht der Erstkontakt. Das heißt, wenn ich eine Anfrage kriege, typischerweise für was auch immer, dann ist es zumeist so, dass die Leute irgendwie mein Newsletter gelesen haben, Podcast-Folgen gehört haben, oft ein Buch gelesen haben von mir oder zumindest gekauft haben oder auch schon mehrere. Irgendwas in dieser Art. Und dann schaut man mich schon mal, dann stalkt man mich, was jetzt sehr positiv ist, und dann bin ich quasi vorverkauft. Die Leute wissen schon, was sie zu erwarten haben. Und was dazu führt, dass die Abschlussquote sehr hoch ist. Ich habe es früher anders gemacht. Früher hatte ich klassisch Akquise gemacht, so ganz am Anfang. Auch Kaltakquise, Telefon, Termine ausmachen, das funktioniert auch. Aber dann hast du genau das Problem, dass du zuerst einmal in einem ersten Gespräch den Wert aufbauen musst. Du musst mir verkaufen, wer bist du und was tust du und warum soll es mit dir und, und. Was auch funktioniert, und da habe ich viel, viel mehr Erstgespräche gehabt, aus denen zu einem gewissen Prozentsatz Projekte entstanden sind und halt eine gewisse Abschlussquote von den Projekten, die aber extrem viel niedriger war als heute. Heute wird nicht jedes Projekt zum Geschäft oder zum Auftrag, aber ich würde mal raten, 80-90%, wo es früher vielleicht im selben Maßstab 30 waren oder so. Was aber auch logisch ist, weil ich heute halt vorverkauft bin. Das heißt, was du tun kannst, erstens ist, schau, dass du vorverkauft wirst. Wie geht's? Social Media, Bücher, PR, Podcasts, Newsletter, was auch immer, Bühnen, je nachdem. Und das Zweite ist, der Wert, und das wird auch oft missverstanden, der Wert ist ja ein sehr relatives Ding. Wir tendieren, oder auch größere Unternehmen tendieren dazu, du hast gesagt, Unternehmenspräsentation und so, das kenne ich von großen Unternehmen, diese Unternehmenspräsentation über die Kunden dann quasi überzustülpen. Und dann hast du eine Firma, sagen wir mal, die sind weltweit aufgestellt. Super toll, ja? 100 Standorte und dieses und jenes und 100 Jahre Historie und so. Das mag ja bei dem Kunden, der auch 100 Standorte weltweit hat und sagt, super, die sind immer vor Ort bei mir und das ist toll, genau passen. Das kann aber für den Kunden mit einem Standort ums Eck, der durchaus ein interessanter Kunde ist, einfach viel zu viel sein. Der denkt sich dann, die 100 Standorte weltweit zahle ich mit, sicher nicht mit mir. Okay. Das heißt, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das, was wir gut finden, was für uns ein Wert ist, für den Kunden auch ein Wert ist. Auch bei deiner Leistung, da gibt's zig verschiedene Sachen, auf die der Kunde anspringen könnte. Der eine findet es vielleicht der bucht dich, weil du die Analyse, weil die wirklich so technisch Performance und so, weil die halt super ist. Der andere bucht dich vielleicht, weil du ihn mit deinem System dazu zwingst, was zu sparen. Mhm. Mal ganz unabhängig von der Performance. Und der dritte bucht ist, weil er dich sympathisch findet und weil du in der Nähe wohnst, und der vierte wegen irgendwas anderem. Mhm. Und das ist ein Fehler, der oft gemacht wird. Es braucht Individualität, um Wert aufzubauen.
Das heißt auch, verstehe ich dich da richtig, dass du ein großer Verfechter bist, aber das hört man auch in deinen Folgen vom Podcast Business, das läuft, über das sprechen wir noch, deinem Podcast. Höre ich da richtig raus, eine Personal Branch zu schaffen, gewinnt immer mehr an Bedeutung?
Ja, so als Sammelbegriff für quasi Positionierung und Außenauftritt. Mhm. Ja, ist definitiv für alle selbstständigen, kleineren, kleinst, One-Man, One-Woman-Shows etc. definitiv empfehlenswert. Ich sag mal für alle. Mag Ausnahmen geben, aber grundsätzlich ja. Und aber auch mehr und mehr für Unternehmen. Wenn man sich anschaut, die Personal Brands sind auch in großen Unternehmen oft viel stärker als Unternehmen selbst. Ich behaupte zu Lebzeiten, dass Steve Jobs war stärker als Apple. So in der Außenwirkung. Steve Jobs, nicht Steve. Und bei anderen auch so. Der Richard Branson hat sicher, müssen wir abchecken, viel mehr Follower als seine Unternehmen zusammen. Das heißt relativ oft so.
Also de facto, Mensch kauft Mensch?
Mensch kauft Mensch. Mensch kauft viel, viel eher, oder Mensch kann auch viel eher an Mensch andocken als an Unternehmen. Also nicht so, dass Apple das nicht super gut geschafft hätte als Unternehmer. Also Hut ab, bin voller Ehrfurcht. Nur trotzdem, es ist leichter von Mensch zu Mensch.
Ja, da stimme ich dir auch dazu, weil das ist auch mein Credo. Trotz der Digitalisierung denke ich, und ich bin davon überzeugt, dass der Mensch noch mehr im Fokus sein wird. Und du hast es auch schon so oft erzählt in deinen TikTok-Videos, ja, die Konzentration auf das Gegenüber, sich tatsächlich für das Gegenüber zu interessieren, was ist der Bedarf? Ja? Und da hast du ein TikTok-Video, das mich sehr beeindruckt hat, über einen Autoverkäufer, ja, und der, ich sage einmal, der erfolgreiche Autoverkäufer, ja, fragt einmal über die Situation der Familie, ja, und erörtert den Bedarf des Autos und schlägt dann der Kundin das passende Auto vor.
Genau,
zum Beispiel. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, zum Beispiel. Also gerade diese Bedarfsanalyse in aller Tiefe ist bei Produkten wie Auto extrem, nicht nur dort, aber extrem wichtig.
Lass mich bitte noch eine Frage zum Preis fragen. Du arbeitest ja wirklich mit Unternehmerinnen auf ganz hohem Niveau. Was unterscheidet deiner Meinung nach die wirklich Erfolgreichen in ihrer Preisgestaltung von denjenigen, die ständig kämpfen? Ist es eine Mindset-Frage?
Das ist eine Mindset-Frage. Also ist jetzt, einerseits haben wir schon geredet, Positionierungsfrage und solche Dinge, die stark reinspielen. Aber grundsätzlich gerade im Dienstleistungsbereich Mindset. Ja, es gibt eine fast mathematische Formel aus meiner Sicht, nämlich Selbstwert ist gleich Marktwert. Das heißt, wenn ich meinen Marktwert entwickeln will, dann sollte ich am besten beim Selbstwert ansetzen. Wenn ich meinen Preis nicht stehen kann und jeder weiß, wo er seine Grenzen hat, wir haben alle unsere Grenzen, die sind halt nur unterschiedlich hoch. Ja, bei dem einen ist es 50 Euro die Stunde, beim anderen 150 und beim dritten 500 und beim dritten 5.000, aber wir haben alle unsere Grenzen. Und wenn du schaffst, deinen Selbstwert zu entwickeln und die Grenze in deinem Kopf nach oben zu steigern, wo du es dann schaffst, keine Ahnung, 1.000 Euro die Stunde, ohne mit der Wimper zu zucken, zu nennen, mit dieser Selbstverständlichkeit, dann wird dein Marktwert auch steigen. Viele versuchen es umgekehrt, versuchen draußen am Markt was zu tun, aber wenn du es selber nicht stehen kannst, wird es nicht funktionieren.
Hier kann ich noch so viel lernen. Ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich dich wirklich als meinen Gast hier in diesem Podcast eingeladen habe. Ich wusste, dass das eine ganz tolle Folge sein wird. Lass mich mit dir über dich als Bücherschreiber sprechen.
Oh, liebe Kinder.
Ja. Du produzierst für mich gefühlt ein Buch nach dem anderen. Ich habe gerade vorher in der Vorbereitung auf dieses Interview gesagt, ich liebe deine Bücher so sehr, weil sie für mich sehr klar,
sind, ja, sehr am Fokus sind. Ich blätter auch immer wieder nach, ja, zu den verschiedensten eben Themen. Verrat mal bitte, wie viele Bücher hast du schon geschrieben?
Die Frage kommt immer wieder, ich weiß es nicht genau. Aber es sind so circa 30 plus auf Deutsch, wenn ich alles zusammenrechne. Da sind wahrscheinlich auch 2, 3 Workbooks dabei und so. Und 20 plus in diversen bis zu 7 Sprachen, glaube ich. Also so in dem Dunstkreis herum, ja.
Und das interessiert mich jetzt persönlich. Schreibst du jeden Tag?
Ich schreibe, es gibt Zeiten, wo ich jeden Tag schreibe und es gibt Zeiten, wo ich das nicht so akribisch mache. Es kommt davon gerade an, welchem Projekt ich bin. Aber wenn wir schreiben will, ich empfehle ja, eine Variante ist jeden Tag zu schreiben. Und sei es nur ein bisschen was. Das heißt nur mal 100 Worte in 10 Minuten, aber zumindest ein bisschen was. Das ist eher meine Vorgehensweise, wenn ich Buch schreibe. Die andere wäre, Zeit zu blocken, sagen, ich mache jetzt eine Woche nichts, außer schreiben oder so. Das geht auch.
Also, aber es ist die Konstant.
Ja.
Ja. Und du sagst ja sinnesgemäß, ein Expertenbuch ist die beste Visitenkarte. Warum empfindest du das so?
Oh. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? 2 Stunden?
Das weiß ich gar nicht.
Warum? Naja, ich kann tatsächlich ein Expertenbuch. Expertenbuch heißt übrigens ein Buch, wo ich als Experte, Expertin am Cover bin oder hinten drauf oder wie auch immer, genau, das perfekt vom Titel, vom Thema zu meiner Expertenpositionierung passt. So, bleiben wir vielleicht bei dem Begriff Visitenkarte. Es ist tatsächlich als Visitenkarte einsetzbar. Ich bin irgendwo auf einem Netzwerktreffen, Veranstaltung, habe vielleicht ein paar Bücher mit und kann die tatsächlich via Visitenkarte hergeben. Eine Visitenkarte verschwindet bald mal. Das sind klein, die Dinger, und verschwinden unbeabsichtigt oder werden mal weggeworfen. Aber so ein Buch bleibt, das wirft niemand weg. Das tut man in den meisten Fällen immer noch nicht. Und so gesehen, das eine ist das Zweite. Wer ein Buch geschrieben hat, wirkt natürlich unglaublich viel kompetenter wie jemand, der keins geschrieben hat. Dazu muss das Buch nicht mal gelesen werden. Ich weiß, nicht annähernd alle Bücher werden gelesen, die gekauft werden oder die man bekommt. Aber es hat eine wahnsinnige Kompetenzwirkung. Also es sind schon mal 2 Punkte, wo man sagt, beste Visitenkarte, und es fungiert, dritter Punkt, als Verkäufer für dich. Und der mehr Zeit mit dem Kunden verbringt als du selbst. Wenn der Kunde dein Buch liest, super, und vielleicht kurzes Buch, 5 Stunden liest das Buch, 5 Stunden schaffen die meisten Verkäufer mit dem Kunden nicht.
Das stimmt. Und das kann ich wirklich bestätigen, deine Bücher zumindest sind auch für mich so kurzweilig, ja, und für mich ist es auch immer wieder ein Nachschlagewerk. Ja, weil du so facettenreich in deinen Themen bist, und interessanterweise die meisten deiner Bücher treffen mein Thema auch in irgendeiner Art und Weise. Ja, und das finde ich so faszinierend. Nur lass mich bitte eine Frage stellen. Wer sollte deiner Meinung nach kein Buch schreiben, obwohl er denkt, er müsste eins schreiben?
Naja, es sollte jeder. Da bin ich ein Nerd. Es sollte jeder ein Buch haben. Eins, das er selber, wo er selber als Autor draufsteht. Und ja, es muss oder sollte nicht unbedingt jeder eins schreiben. Aber es gibt ja auch Leute, die schreiben. Ghostwriter ist ja nichts Verwerfliches. Also sehr viele Bekannte, auch bekannte Bücher werden, was viele vielleicht nicht wissen, von Ghostwritern geschrieben. Auch Bücher von sehr bekannten Experten. Das heißt, wenn ich selber wirklich nicht schreiben kann, und das ist ja nicht jedermanns Sache, dann kann ich das Schreiben auch auslagern. Dann habe ich lieber ein gut Ghostwriter geschriebenes Buch als ein schlecht selbstgeschriebenes. Was ja nicht heißt, dass der Content nicht von mir kommt. Man kann ja aus so einem Gespräch wie dem hier, kann man schon wieder mal 1, 2, 3 Buchkapitel machen. Je nachdem, mit einem guten Ghostwriter.
Sehr interessanter Ansatz. Und ganz kurz noch auf das Expertenbuch zu sprechen. Soll ein Expertenbuch gefallen oder soll es verkaufen, deiner Meinung nach?
Expertenbuch soll verkaufen, ganz klar. Soll verkaufen, soll mich verkaufen, soll meine Kompetenz verkaufen. Ja, es sollte mich auch sympathisch rüberbringen, das ja. Gefallen, da müsste man den Begriff Gefallen definieren. Es soll Kompetenz und ein gewisses Maß an Sympathie transportieren und soll auf die Themen hinleiten, die ich verkaufen möchte. Sagen wir so, so als erster Schritt oft vom Nichtkunden zum Kunden. Und da ist ein Buch halt das kleinste Produkt. Wenn der Kunde das kauft, das kostet, je nachdem, E-Book 10 Euro, gedrucktes Buch 20 Euro. Weil der Schritt vom Nichtkäufer zum Käufer oft ein viel größeres, und sei es auch nur ein Buch, als vom kleinen Kunden zum größeren Kunden.
Bitte teil noch deine Erfahrung, weil du vorher gesagt hast, Hörbuch, gedrucktes Buch. Soweit ich weiß, machst du ja deine Bücher im Self-Publishing. Ist das richtig? Oder wie tust du da?
Ja, ich hab ein paar Verlagsbücher gemacht mit diversen Verlagen in den letzten 2 Jahrzehnten. Die allermeisten mache ich im eigenen Verlag. Ich bin Verleger offiziell, habe einen Verlag gegründet, verlege allerdings ausschließlich meine Bücher bis jetzt. Mhm. Warum mache ich das? Naja, ich bin sehr viel flexibler, sehr viel schneller. Also jeder Verlag kenne ich in vielen Bereichen auch sehr viel besser aus als sehr viele Verlage, behaupte ich. Das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber es ist tatsächlich Tatsache. Und es ist für meine Bücher und das, was ich tue, der passende Weg, was nicht heißt, dass ich nicht mal für ein ganz spezielles Buch auch eine Kooperation mit dem Verlag mal machen würde. Aber im Normalfall und ehrlicherweise in den Spitzenjahren, in den letzten Jahren, was du erwähnt hast, habe ich ja wahrscheinlich so 4-5 Bücher pro Jahr rausgebracht. Da stemmt kein Verlag mit einem Autor normalerweise.
Okay.
Ja, viel zu in der Frequenz geht das so nicht, behaupte ich.
Das heißt, Self-Publishing hat den großen Vorteil, flexibler zu sein, schneller zu sein. Weil soweit ich das verstanden habe durch unsere Gespräche schon vorher, ist der große Nachteil am Verlag, dass du ja sowieso aber trotzdem Werbung für dich selber machen musst, oder?
Ja, natürlich. Ein seriöser Verlag sagt ja auch, oder gibt ja auch zu verstehen, dass du das Buch verkaufen musst. Die machen schon was.
Ja.
Aber je nach Größe des Verlages, die haben halt ein oder mehrere Bücher pro Woche, die sie auf den Markt bringen und können daher deinem Buch nicht den Fokus geben, den du deinem Buch geben kannst. Daher ist ein Verlag auch darauf angewiesen, dass der Autor, die Autorin selber verkauft, im weitesten Sinn Promoted Marketing macht halt dafür. Das bleibt da eh nicht der Sport, ganz im Gegenteil. Und es gibt viele, viele Vorteile für Self-Publishing. Einer ist auch der, wenn wir von Visitenkarte gesprochen haben, meine eigenen Bücher als Verleger kosten mich Produktionskosten, also sagen wir zwischen 1,50 Euro und 3 Euro, 3,50 Euro, je nach Dicke des Buches. Wenn ich mit dem Verlag mache, dann kaufe ich die um 10, 12 Euro zu. Also schon ganz was anderes.
Ja,
sprich, wenn ich die als Visitenkarte verwenden will und bei meinen eigenen kann ich schon mal großzügig 10, 15 Stück so unter die Leute bringen. Mhm. Bei Verlagsbüchern in größerer Menge überlegst du das dann schon, weil es halt schon auch Kosten sind. Also gerade für diejenigen, die es als Visitenkarte verwenden wollen, ist Eigenverlag ein Riesenvorteil auch, ja.
Ich finde das total interessant und möchte aber unbedingt auch zu sprechen kommen. Du hast mir in unserer Vorbereitung auch verraten, dass du jetzt auch Menschen dabei begleitest, Bücher zu schreiben. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Zur Welt zu bringen, auf den Markt zu bringen. Mit dem Schreiben selber, ich schreibe zwar meine selbst, alle bis dato, aber mit Schreiben selber habe ich nichts am Hut. Also ich bin nicht der Schreibcoach oder so, das gar nicht. Da gibt es Leute, die das sehr viel besser können. Ich kann auch niemandem beibringen, wie man schreibt. Ich mache das für mich, aber weiß es nicht. Ich unterstütze Experten, Expertinnen dabei, ihr Buchprojekt mal zu strukturieren, Konzept zu finden, ein Thema zu finden, Positionierung fürs Buch zu finden, das Konzept zu entwickeln, was kommt da alles rein, da bin ich Sparringpartner und dann vor allem das Buch auf den Markt zu bringen und einen gescheiten Launch hinzulegen, sodass es idealerweise zumindest irgendwie bei Amazon mal den Titel Bestseller sich verdient. Das ist bis jetzt immer gelungen die letzten Jahre, aber ist natürlich abhängig von Marktumständen und dergleichen mehr. Also ich bin der Projektmanager fürs Buch, sagen wir mal so.
Okay. Und wir werden natürlich in den Shownotes die Kontaktdaten vom Roman Gmenter platzieren, damit ihr auch mit Roman direkt in Kontakt treten könnt. Ich will unbedingt mit dir über Sichtbarkeit in den Social Medias reden. Du bist auf mehreren Kanälen sichtbar. Und habe jetzt gemerkt, in der letzten Zeit fokussierst du sehr stark auf LinkedIn. Aus deiner Erfahrung, und du hast ja jetzt schon sehr viele Erfahrungen, weil du bist auf TikTok, du bist auf LinkedIn, Facebook warst du auch, Instagram bespielst du auch. Welcher Kanal bringt die größte Wirkung für eine Unternehmerin, für einen Unternehmer, und welcher frisst nur Lebenszeit?
Also grundsätzlich haben alle das Potenzial, Lebenszeit zu fressen. Das nicht zu knapp beim Produzieren, aber auch beim Schauen. Ja, so. Lässt sich nicht allgemeingültig sagen. Es kommt natürlich auf die Zielgruppe an. Ich sollte dort sein, wo meine Zielkunden sind. Und wenn die auf Insta sind, dann sollte ich auf Insta sein. Und wenn die auf LinkedIn sind, sollte ich auf LinkedIn sein. Ja, stimmt, richtig beobachtet. Die letzten beiden Jahre starker Fokus auf LinkedIn, weil da meine Zielgruppe am besten vertreten ist. Auch weil, und da kommt ein zweiter Aspekt dazu, weil mir das Medium, der Kanal, so persönlich am meisten liegt. Da kann man zwar schon was posten, man kann auch durchaus direkt kommunizieren. Das geht bei Insta zum Beispiel, finde ich, deutlich schlechter. Ich weiß, dass es geht, klar, kann man auch Nachrichten, aber die Nachrichten dort haben nicht den Stellenwert wie bei LinkedIn. Also man muss ein bisschen herausfinden, was passt zu meiner Zielgruppe, was passt zu einem selbst. Und ja, ich mache vieles, auch zu vieles, probiere immer wieder mal was aus, weil es grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber der Tipp ist dennoch, nimm dir einen Kanal her, der am besten passt, und mach den mal ordentlich und fokussiert. Und wenn der gut läuft, dann nimm meinetwegen einen zweiten dazu. Aber ich habe sicher bei Zeiten zu vieles gleichzeitig gemacht und so. Ja. Im Moment schaffe ich es ganz gut mit Fokus auf LinkedIn. Mhm. Ja.
Danke. Was mich hier noch interessiert, ja, ist das Ziel, posten, um gesehen zu werden, oder posten, um zu verkaufen?
Es sollte das Ziel sein, letztendlich wollen wir verkaufen über diese Medien, irgendwo was. Es sollte das Ziel sein, posten und verkaufen, und ich ertappe mich natürlich, wie wahrscheinlich alle anderen auch dabei, dass man oft zu oft postet, um gesehen zu werden. Man freut sich dann über Reichweite und über Likes und so weiter und so fort, aber das ist nicht das Ziel, sondern Verkaufen letztendlich ist das Ziel, und das geht natürlich, und da ist gesehen werden natürlich der erste Step. Man muss gesehen werden, sonst kann man verkaufen. Aber gesehen werden um des Gesehenwerdens willen ist es nicht. Es ist nur eine Grundbedingung, gesehen zu werden, weil sonst kannst du auch nicht verkaufen letztlich. Sprich, lieber weniger Reichweite, aber bessere Qualität, rational betrachtet, als viel Reichweite und nichts.
Finde ich sehr spannend. Empfindest du es als notwendig, täglich präsent zu sein?
Na, kommt ganz auf den Kanal an. Auf LinkedIn, Stand der Dinge ändert sich ja immer wieder, und wer weiß schon so genau, was der LinkedIn-Algorithmus tatsächlich empfindet oder tut. Aber Stand der Dinge, ein paar Mal die Woche auf LinkedIn ist empfehlenswert. Täglich ist fast schon zu viel. Haben wir gehört, man quasi die eigenen Posts machen sich dann ein bisschen gegenseitig Konkurrenz. Also ich glaube, und man ist ja auf LinkedIn zum Beispiel mit einem Post pro Woche, gehört man zu den Top, 1,5% der LinkedIn-User, was das angeht.
Wirklich?
Das heißt, du bist mit einem Post die Woche bist ganz vorn mit dabei.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Die meisten schauen nur auf LinkedIn. Die wenigsten sind aktiv.
Wirklich? Okay. Wie empfindest du? Ich versuche ja auch meine Sichtbarkeit zu erhöhen, und dank meinem wunderbaren Team, die meine Social Media Kanäle betreuen, ist das sehr gut gelungen, bekomme ich immer dieses Feedback. Ich merke aber schon, mich persönlich setzt das schon sehr unter Druck. Ja? Ich habe gefühlt, jetzt noch mehr zu tun. Ja. Und mein Social-Media-Team schreibt mir auch Fotos, Fotos, Fotos und Content und schickt uns das. Und das ist so für mich etwas ganz was Neues, an das denke ich nicht. Ja. Wie empfindest du das für dich?
Ja, mein Team sagt mir das Gleiche. Wir brauchen nachher Fotos, wir brauchen das. Wir brauchen Content, das ist normal. Aber und da komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ich bin an sich ein sehr kreativer Mensch. Das heißt, ich habe endlos, von dem Hinsicht, ich habe endlos Ideen für Posts und für Content und für alles Mögliche. Also ist ein Druck insofern, weil ich es ja auch abarbeiten muss. Mhm. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein ein Weihnachtsgrußvideo gebraucht und ein Jahresendgruß, Neujahrsgrußvideo und dann Fotos, wo ich vielleicht mit Keks und mit Sekt und so Es ist ja auch Arbeit, dann dazu produzieren. Aber die, sagen wir so, den kreativen Druck empfinde ich nicht, aber zu produzieren ist natürlich Arbeit, ja.
Danke, dass du das auch so empfindest, das beruhigt mich. Das, was ich noch unbedingt wissen sollte, und das ist jetzt im Endeffekt schon meine Schlussfrage an dich. Viele hören uns heute sicherlich zu und stehen genau dort, wo du vor 20 Jahren warst. Und meine Frage, wenn du ihnen einen Denkfehler ersparen könntest, den du selbst viel zu lange für richtig gehalten hast, was wäre dieser Denkfehler?
Den ich immer noch nicht für richtig halte, aber immer noch begehe, vielleicht in dem Fall, macht nicht zu vieles auf einmal. Seid nicht in diesem kreativen, optionalen Wahnsinn, dieses und jenes und dann ein Projekt und dann auch eine Idee, sondern konzentriere dich gerade zum Start auf eine Sache. Das sollte die passende sein. Positionierung richtig spitz zu Beginn. Möglichst klein und spitz beginnen, breiter werden kannst später noch. Aber du dringst halt sehr viel leichter durch, wenn du ganz spitz beginnst. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Fehler, den ich, ein Denkfehler, der gar kein Denkfehler ist, ich weiß eh, dass es so ist, aber tapp immer noch in die Falle rein, dass ich einfach zu vieles mache und dadurch an punktueller Wirkung verliere. Also mach das nicht, was ich mache.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil du sagst das, hast aber so viele Projekte. Also das würdest du grundsätzlich anraten, sich auf eins einmal am Beginn zu fokussieren?
Genau. Man kann ja alles machen, aber halt nicht gleichzeitig so hintereinander. Mal eines und wenn das gut läuft, dann kann man ja was Zweites möglicherweise dazu. Man kann breiter werden, aber zum Beginn sehr spitz in dem, was man tut, ja.
Ich danke dir so sehr, lieber Roman, weil das ist oft sehr gut auf den Punkt gebracht. Möchtest du uns noch etwas erzählen, etwas sagen, was für dich noch sehr wichtig ist?
Wir haben schon über so vieles gesprochen. Was fällt mir noch ein? Nein, ich glaube, wenn du keine Fragen mehr hast, ich bin soweit ausgesprochen im Moment.
Ich finde es fantastisch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich habe mir auch sehr viel mitnotiert, dass ich auch gerne kurz zusammenfassen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, gerade am Anfang im Unternehmersein, zuerst die Positionierung zu schärfen. Selbstwert ist Marktwert. Preis ist kein Rechenfehler. Und Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck. Und Erfolg entsteht nicht aus Fleiß allein, sondern aus der Klarheit, wofür man bezahlt werden will und wofür nicht. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Echt zusammengefasst.
Schön, dass du das auch so empfindest und ich danke dir, dass du auch da warst. Und wie immer bei Lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich dir, liebe Hörerin, zum Abschluss eine Frage stellen. Wo bist du gerade beschäftigt, sichtbar und fleißig, statt klar, konsequent und fair bezahlt? Wenn diese Frage etwas in dir auslöst und auch das Gesagte vom Roman mit seinen hervorragenden Tipps, finde ich, dann teil doch bitte diese Folge. Vielleicht genau mit dieser einen Person, die sie gerade hören sollte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Lange Rede, kurzer Sinn.
Ab jetzt treffen wir uns jeden Dienstag wöchentlich bei Lange Rede, kurzer Sinn. Leben, Leute und Liquidität. Ich freue mich auf dich.